Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen zum heutigen Vortrag von Herrn Galizia. Und ich freue mich, dass dieses Thema offensichtlich so viel Interesse gefunden hat. Sie werden es schon wahrgenommen haben, das Ganze ist heute technisch etwas aufwendiger. Der Vortrag wird parallel für die Teleakademie des SWR aufgezeichnet. Drum haben wir hier zusätzliche Beleuchtung und Kamera im Raum. Ich werde am Schluss noch etwas dazu sagen, wenn wir dann in die Diskussion gehen. Sie werden bei der Diskussion werden Bilder nur in den Raum hineingemacht. Es wird niemand direkt persönlich aufgenommen und es läuft dann auch keine Tonspur mit. Also Sie diskutieren Sie dann bitte frei heraus, fühlen Sie sich nicht gehemmt. Ich möchte Ihnen Herrn Galizia kurz vorstellen, auch wenn das vielleicht nicht nötig ist, er ist ja Konstanzer Kollege hier. Wie der Name nahelegt, ist er Italiener, ein etwas untypischer Italiener. Und er hat in Rom Abitur gemacht, kam dann nach Deutschland, hat in Berlin studiert, an der Freien Universität und hat dann in Cambridge in England seine Promotion abgeschlossen. Danach kam er wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin, in die Arbeitsgruppe von Professor Randolf Menzel. Und wie es der Zufall will, ist er gerade heute auch dabei. Herzlich willkommen, Herr Menzel. Im Rahmen dieses Aufenthalts in Berlin hat er eine Nachwuchsgruppe durch die Volkswagen-Stiftung finanziert bekommen und dort eben eine sehr aktive Gruppe aufgebaut. Gleichzeitig gab es schon den ersten Ruf auf eine Professur in Kalifornien, in Riverside. Und dann gelang es uns, Gott sei Dank, 2005 Herrn Galizia hierher nach Konstanz zu locken. Seitdem hat er hier einen Lehrstuhl für Zoologie und Neurobiologie inne und wie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, ist er außerdem seit 2009 Direktor des Zukunftskollegs, was ja eine tragende Säule innerhalb des Exzellenzprogramms unserer Universität ist. Auch dies macht er also mittlerweile schon 9 Jahre lang. Ja, mehr möchte ich jetzt vorweg gar nicht sagen. Die Zeit soll Herr Galizia nutzen und nicht ich. Wo ist er denn? Da hinten hat er sich versteckt. Gut, der Titel steht da, wie kommen die Blumendüfte ins Bienengehirn? Jetzt bist du dran.
Lieber Bernhard, vielen Dank. Einen schönen guten Abend. Danke, dass Sie alle da sind. Danke auch an meine Freunde aus den verschiedenen lokalen Imkervereinen aus der Universität, aus der Stadt. Ich will Ihnen etwas erzählen über Blüten, Düfte und über das Gehirn der Bienen, aber über Düfte generell soll es gehen. Wenn wir an Düfte denken, müssen wir erstmal drüber nachdenken. Und ich habe Ihnen hier, viele von Ihnen werden es schon gemacht haben, 4 Düfte gegeben. Nutzen Sie die Zeit, falls Sie es noch nicht schon gemacht haben, an diesen Düften zu riechen und versuchen Sie, den Zettel, den ich Ihnen hingelegt habe, auszufüllen, also was Sie da riechen. Und ich werde Ihnen dann gegen Ende vom Vortrag eine Auflösung geben, in der ich auch erkläre, warum ich genau diese 4 Düfte ausgewählt habe. Diese Frage, was für einen Duft man riecht, wenn man an einer bestimmten Stelle ist, wie aufmerksam gehen wir mit Düften um? Das ist eine Frage, die hat die Künstlerin Kate McLean auch aufgegriffen und sie macht Duftkarten. Duftkarten im städtischen Raum, in Paris, in Amsterdam, hier am Beispiel, das Sie sehen, in New York, Astor Place, gibt den Leuten Zetteln, so ein bisschen ähnlich wie die Zettel, die ich Ihnen heute gegeben habe, und fragt, was riechen Sie an welcher Stelle? Und sammelt dann diese Düfte als Information und dann sehen Sie hier an manchen Stellen, das ist Wet Dog oder hier Human Perfume oder Subway Station. Also die Menschen beschreiben diese Düfte und werden sich erstmal bewusst, während sie über diesen Platz laufen und auf die Düfte aufmerksam gemacht werden, was sie da eigentlich riechen und wie vielfältig unsere olfaktorische Umwelt eigentlich ist. Aber Kate McLean ist nicht die erste Künstlerin, die sich mit Düften beschäftigt, viele andere auch. Wenn Sie mal in Frankfurt ins Steidl-Museum gehen, Sie gehen die Treppe hoch, dann oben auf der rechten Seite, da sehen Sie ein kleines Bild. Dieses Bild hier, Karl Spitzweg, das kennen Sie sicherlich oder viele von Ihnen. Karl Spitzweg zeigt einen Herrn, der an einem Rosenduft riecht. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, was passiert, wenn wir eine Rose riechen. Nun, Karl Spitzweg weiß, was er denkt, was passiert. Und zwar, wenn Sie hier hinschauen, bei dieser Projektion vielleicht nicht so klar, aber hier sieht man es ein bisschen besser, da sehen Sie ein Liebespaar mit einer Rose in der Hand. Und das ist ein Gedächtnis. Der Herr hier riecht an der Rose, dieser Rosenduft erweckt ein Gedächtnis. Und das Gedächtnis ist ein emotional aufgeladenes Gedächtnis. Das Gedächtnis wahrscheinlich einer eigenen Liebschaft, einer jungen Dame, das kann man nicht so ganz erkennen, im Gebüsch. Weil Düfte ganz, ganz stark bei uns mit Gedächtnissen und mit Emotionen verbunden sind. Und der Grund dafür ist auch der, dass aus den Riechsinneszellen in der Nase die Düfte gleich in die Amygdala, also in unser emotionales Zentrum, ins Gehirn verschalten. Aber nicht nur Menschen können Düfte riechen, Bienen tun es auch. Und auch für Bienen sind Düfte wichtig und emotional, sagen wir mal, beladen. Eine Biene wird auf einer Blüte landen, sammelt Nektar, das ist das, was Bienen tun, und riecht den Duft. Und sie riecht diesen Duft und verknüpft diesen Duft mit der Belohnung, nämlich den Nektar zu finden. Und das kommuniziert sie dann im Stock. Und dieses Gedächtnis für diesen Duft, auch für die Farbe, für die Beschaffenheit von dieser Blüte, das nutzt die Biene und der Bienenstock, um effizient zu sammeln. Also die Bienen kommunizieren miteinander, wo gibt es die nächste Linde, die hat sehr guten Nektar, lass uns alle zu der Linde gehen. Ja, und die einzelne Biene lernt diesen Duft der Linde und kann dadurch gleich die nächste Linde weitersuchen. Und wenn dann der Nektar nicht mehr so reich ist an Zucker, wechselt der gesamte Stock dann, sagen wir, zum Raps. Und der Imker nutzt das, wenn er sortenreinen Honig machen will. Das funktioniert aber nur, weil die Biene ein starkes Gedächtnis hat für diesen Duft. Und dieses Gedächtnis, das können wir auch nutzen, um Fragen zu stellen. Wir können also mit Bienen direkt kommunizieren und eine Biene fragen und sie kann uns antworten, ja oder nein. Und das funktioniert so, das zeige ich Ihnen hier in einem Bild, das auch Randolf Metzel aufgenommen hat. Sie sehen eine Biene, die einen Duft riecht, der Duft ist hier, dieses rote Viereck. Und Sie sehen, dass sich die Fühler, die Antennen ein bisschen stärker bewegen, aber sehr viel mehr passiert nicht. Das heißt, die Biene hat diesen Duft gerochen. Gut, interessant. Jetzt machen wir Folgendes. Wir geben dieser Biene wieder diesen Duft. Das ist wieder dieses rote Viereck, aber jetzt belohnen wir die Biene. Ja, also jetzt kommt der Viereck, der Duft ist da und dann kommt ein Zahnstocher und da ist Zuckerwasser drauf. Und dieses Zuckerwasser ist süß und die Biene streckt den Rüssel raus, schleckt am Zuckerwasser und lernt, dass dieser Duft eine Vorhersagekraft hat für eine Belohnung, für süßes Zuckerwasser. Und da hat sich etwas verändert im Gehirn. Da haben sich synaptische Verschaltungen verändert und jetzt können wir Fragen stellen. Jetzt können wir nämlich die Biene nehmen und den Duft wiedergeben. Und wenn der Duft kommt, achten Sie auf den Kopf der Biene. Da steckt sie den Rüssel raus. Und sie hat uns damit etwas gesagt. Sie hat nämlich gesagt, ja, diesen Duft, den erkenne ich wieder. Und jetzt können wir einen zweiten Duft nehmen und den nicht belohnen. Und dann wird sie den Rüssel nicht rausstrecken. Und wenn wir einen Duft und einen zweiten nehmen, dann haben wir schon die erste einfache Frage. Kann sie diese beiden Düfte überhaupt unterscheiden? Wenn sie beim einen den Rüssel rausstreckt, weil wir ihn belohnt haben, beim anderen nicht, dann wissen wir, das sind zwei Düfte, die sie unterscheiden kann. Und so können wir mit dieser Methode ganz konkrete und manchmal recht komplizierte Fragen stellen. Wir können aber auch ins Gehirn hineinschauen. Wir können mit optischen Techniken, die ich Ihnen gleich vorstelle, schauen, was passiert eigentlich, in den Nervenzellen im Gehirn, wenn eine Biene einen Duft riecht. Und dazu muss ich Ihnen ein bisschen etwas über das olfaktorische System der Bienen erzählen, wo die Sinneszellen sind. Die Sinneszellen, die bei uns ja in der Nase sind und dann aus der Nase in das Riechhirn und dann aus dem Riechhirn in den olfaktorischen Kortex und in die Amygdala ziehen, das ist bei der Biene ganz ähnlich aufgebaut, aber natürlich ist das Gehirn der Biene anders strukturiert als unser Gehirn. Die Riechsinneszellen, also die Rezeptorzellen, die sind alle auf den Antennen, auf den Fühlern. Bei der Biene sind das 60.000 Rezeptorzellen, Rezeptorneuronen. Die senden ihre Axone in das Gehirn hinein und enden alle in einer Struktur, die hier rot gezeigt ist. Das ist der Antennallobus, den sehen Sie hier. Im Antennallobus haben wir 160 Glomeruli, das sind Einheiten, die ich Ihnen gleich zeige. Und diese 160 ist eine interessante Zahl, denn das sind die 160 verschiedenen Typen von Rezeptorzellen. Das heißt, jeder Glomerulus sammelt die gesamte Information von einem Rezeptorzelltyp. Dann gibt es lokale Neurone, das sind 4000 Neurone, die die Glomeruli untereinander verschalten. Und dann wird diese verarbeitete Information im Gehirn weitergeleitet in andere Gebiete des Gehirns. In das, was hier der Pilzkörper ist, das Grüne, oder das laterale Protocerebrum, gelb gezeigt. Das sind Areale, wo die Biene dann ein Gedächtnis hat, wo die Biene den Duft beurteilt und entscheidet, ist das jetzt wirklich ein positiver Duft, ist das ein negativer Duft, ist es ein Duft, bei dem die Biene den Rüssel rausstrecken will oder vielleicht ein Duft, bei dem sie stechen will. Sagen wir, sie kommen zur Biene hin und sie riecht etwas, was ihr fremd ist oder was sie, wo sie sich bedroht fühlt, dann wird dieser Duft eine Stechreaktion auslösen. Dies ist ein mikroskopisches Bild vom Antennallobus. Hier sehen Sie die Axone, die reinkommen, und dann sehen Sie hier die Glomeruli, diese einzelnen runden Einheiten. Jedes von diesen Glomeruli sammelt die Information einer Population von Rezeptorzellen. Und wenn wir nun im Mikroskop eine Biene hier unten fixieren, wir können Düfte geben, wir können das optisch aufnehmen mit einer Kamera. Und wenn wir genauer reinschauen, sehen Sie, dass hier dieser kleine Punkt ist das Gehirn von der Biene. Da schauen wir also rein. Wir benutzen Farbstoffe, Farbstoffe, die fluoreszente Farbstoffe sind, Farbstoffe, die ihre Farbeigenschaften verändern, je nachdem, ob die Nervenzellen gerade erregt sind oder nicht. Ja, sodass wir messen können, an welchen Stellen im Gehirn sind gerade die Nervenzellen aktiv. Das ist nicht anders vom Prinzip her wie in der Medizintechnik, wenn Sie Magnetresonanzspektroskopie nehmen und einen Patienten in diese Röhre hineinschieben und dann sehen wollen, wo im Gehirn ist gerade eine Aktivität, wenn der Patient an den Duft von einer Rose denkt. Dann können Sie messen, welche Gehirnareale sind aktiv. Das können wir in der Biene aber mit viel besserer Auflösung, viel feinerer Auflösung, sowohl im Raum als auch in der Zeit. Und wie das aussieht, zeige ich Ihnen hier. Das ist auch ein Bild von einem Antennallobus mit diesen optischen Messungen. Calcium Imaging nennen wir das, weil wir intrazellulär Calcium messen in den Zellen. Und wenn wir jetzt einen Duft geben, der Duft kommt jetzt, dann werden einzelne Gebiete im Antennallobus aktiv. Das ist ein Muster. Ein Muster, was da entsteht. Und hier sehen Sie das Muster noch einmal. Ich zeige Ihnen jetzt das Muster von einem anderen Duft, das Octanol. Da sehen Sie auch ein Muster. Es kommt ein Duft, bestimmte Gebiete werden aktiv und der Duft hört auf. Das Muster ist ein anderes Muster. Ich zeige Ihnen diese Muster als Falschfarben. Ja, natürlich ist diese Farbstoffe, wir verwenden zwar Farbstoffe, aber die Farbstoffe haben nicht diese Farben. Wir benutzen falsche Farben, so wie wir hier in einer Wetterkarte ja auch nicht sagen, dass die Alpen plötzlich blau werden und Spanien tagsüber rot ist. So ist es auch im Gehirn nicht so, dass wir sagen, diese Glomeruli werden rot, sondern wir benutzen Rot, um zu zeigen, wo sind die Glomeruli, die stärker aktiv sind. Und damit können wir räumlich vergleichen. Wir können also räumlich sagen, hier bei diesem Duft Octanol sind diese beiden Glomeruli sehr stark aktiv, diese beiden schwächer und diese hier gar nicht. Beim Nelkenduft ist das Muster anders. Und hier sehen Sie schon die erste Logik dabei. Dieser Glomerulus ist bei beiden Düften dabei. Und das bedeutet ganz konkret, dass das Gehirn nicht einzelne Glomeruli auslesen, in Anführungsstrichen, kann, um zu sagen, ach, dieser Glomerulus ist aktiv, also ist es Nelke. Nein, weil dieser Glomerulus aktiv und es könnte ja Nelke oder Octanol sein. Das Gehirn braucht das ganze Muster. Wir messen und wir kartieren diese Antworten. Wir haben allerdings noch nicht das gesamte Gehirn, also nicht alle Glomeruli bei der Biene kartiert. Wir haben nur diese Vorderseite bisher erfasst. Aber allein schon in dieser Vorderseite haben wir ein wichtiges Prinzip der Kodierung herausgefunden. Und dieses Prinzip will ich Ihnen erklären, weil ich das von grundsätzlicher Bedeutung ist und weil dieses Prinzip in unserem Gehirn ganz genauso realisiert ist. Das heißt, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist auch die Logik, wie unser Gehirn verschiedene Düfte unterscheidet. Was Sie hier sehen, sind die Muster im Gehirn als Antwortsmuster auf 6 verschiedene Moleküle, die Düfte haben. Alle Düfte sind ja flüchtige Moleküle in der Luft. Das sind alles Alkohole, die sich nur darin unterscheiden, wie groß das Molekül ist. Ja, also C10, C9, C8, das ist Dekanol, Nonanol, Octanol, Heptanol, Hexanol, Pentanol. Also von der C5-Kettenlänge bis zur C10-Kettenlänge immer ein primäres Alkohol, immer ein Kohlenstoff mehr. Und wenn Sie hier hinschauen, dann sehen Sie die Antwort auf Dekanol, ist sehr einfach. Dieser Glomerulus 33, jeder Glomerulus hat einen Namen, wir haben ihnen Namen gegeben, wir haben der Einfachheit halber Zahlen verwendet, also dieser Glomerulus 33 und ist sehr stark aktiv, der Glomerulus 17 ein bisschen schwächer, das ist die Antwort auf Dekanol. Sie nehmen ein Kohlenstoffatom weg, jetzt ist der 17er stärker und 2 sind aktiv. Sie nehmen noch ein Kohlenstoffatom weg, also Octanol, jetzt wird der 33er schwächer. Der 17er ist jetzt der stärkste, aber ganz schwach kommt der 28er hinzu. Sie gehen runter, der 17er wird noch schwächer und der 28er wird jetzt stark. Sie gehen noch eins weiter runter, jetzt ist der 17er ganz, ganz weg. Was Sie sehen, Sie nehmen immer ein Kohlenstoffatom weg aus diesem Duftmolekül. Das Duftmolekül wird immer kleiner und die Antworten schieben sich im Antennallobus langsam von einem Glomerulus zum nächsten rüber. Ich habe Ihnen das aber beschrieben mit 3 Glomeruli, den 17, dem 28 und dem 33. Wir haben hier aber 6 Substanzen. Ja, und da sehen Sie schon, wie durch das Überlagern der Aktivität verschiedener Glomeruli mehr Düfte kodiert werden können, als Glomeruli da sind. Ich will Ihnen nochmal ein anderes Beispiel, einfach damit Sie diese kombinatorische Kraft der Glomeruli verstehen und sich auch visuell hätte ich jetzt gesagt, aber eigentlich will ich sagen, sich auch akustisch vorstellen können. Nehmen Sie an, wir geben den einzelnen Glomeruli jetzt Noten. Wenn wir das tun, dann brauchen wir nicht mehr diese Falschfarben, da ist es rot, sondern wir brauchen einzelne Noten an verschiedenen Stellen. Und dann entsteht bei einzelnen Mustern entsprechend ein Akkord. Und das will ich Ihnen hier vorspielen. Nehmen wir Nonanol. Da werden 2 oder 3 Glomeruli aktiv, wenn der Duft kommt und entsprechend gibt es eine bestimmte Musik, einen bestimmten Akkord. Limonen hat ein überlappendes Muster. Da sind gemeinsame Glomeruli mit drin. Aber es klingt ganz anders. Ja, es ist für uns überhaupt nicht schwierig zu erkennen, dass hier 2 verschiedene Muster sind, auch wenn in diesen beiden Mustern einzelne Glomeruli doppelt drin sind. Eugenol in dem Bereich, in dem wir messen, ganz wenige Glomeruli, einer stark, 2 andere ganz schwach mit dabei. Wieder ein anderer Akkord. Und so kriegen wir bei der Biene mit 160 Glomeruli viele Düfte kodiert. Und die Frage ist, wie viele sind das denn? Ja, verschiedene Düfte werden im Gehirn mit verschiedenen Mustern verarbeitet. Und die Frage ist, wie viele Düfte kann eine Biene riechen? Sie können ja auch über uns selber nachdenken. Wir haben 350 solche Kanäle, wir Menschen. Die sind nicht ganz homogen bei uns verteilt. Es gibt eine große Variabilität bei der Expression der verschiedenen Gene für Duftrezeptoren. Aber die Größenordnung ist immer die gleiche im Bereich von 350. Jetzt Bienen haben 160. Wie viele Muster gibt es? Wie viele Düfte kann eine Biene theoretisch kodieren? Nun, theoretisch ist es sehr leicht, aber ich will Ihnen noch mal einen Umweg mit Sie auf einen Umweg gehen, nämlich ins Farbensehen. Farben sehen wir mit unseren Augen, weil wir drei verschiedene Fotorezeptoren dazu nutzen, Farben zu sehen. Und mit drei verschiedenen Fotorezeptoren sehen wir Tausende von Farben. Ja, also wenn Sie hier so ein Bild nehmen, das sind viele. Aber bei Düften, wenn wir sagen, die sind jetzt kombinatorisch, das heißt theoretisch könnten wir sagen, dieser Glomerulus ist aktiv oder der hier oder die beiden oder der dritte dazu, der dritte nicht. In der einfachsten Form würden wir einfach sagen, welches Muster von an aus hat ein Glomerulus. Und vereinfachen das, weil wir nicht mehr sagen, die sind ja auch nur halb aktiv oder dreiviertel aktiv. Mit diesem einfachen Schema kommen wir schon auf 1,5 Oktillionen. Jetzt müssen Sie auf dieses Wort Oktillion kommen. Sie können ja hier mal durchzählen. Ne? Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trillionen, Trilliarden, Quadrillionen, Quadrilliarden, Quinquillionen, Quinquilliarden und so weiter. Und dann kommen Sie irgendwann auf Oktillion. Das ist eine C, eine C mit 10 hoch 49. 49 Stellen. Irgendjemand hat mal, ich habe keine Vorstellung davon, wie die Sandkörner auf der Welt abgeschätzt. Und das sind 10 hoch 18. Hier sind wir bei 10 hoch 49. Das heißt, die theoretische Kapazität in einem solchen kombinatorischen System ist so groß, dass das Gehirn garantiert nicht die Möglichkeit hat, diese theoretische Kapazität auszuschöpfen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil das bedeutet, dass das Gehirn etwas anderes tun muss. Es geht nicht darum, alle möglichen Muster auszuwerten, sondern es geht darum, in den Mustern, die ein Tier erlebt, Ordnung zu schaffen und diese Muster in ein System einzubauen, dass das Tier oder wir als Menschen, auch Tiere, dass wir diese Muster wiedererkennen und dadurch diese Situation mit dem Rosenduft auch mit einem Gedächtnis verknüpfen können. Wie viele Düfte riechen wir, haben wir besprochen, wie schnell riechen wir denn? Wir nehmen dazu ein Experiment, bei dem wir die Düfte mit einer ganz speziellen Apparatur sehr, sehr schnell geben können. Das ist nicht trivial, weil Düfte nicht so leicht zu messen sind. Ja, aber wir haben hier ein Ventil und ganz nah am Ventil dann gleich die Rezeptorzellen. Das ist ein Stück von einer Antenne, also von den Fühlern von einer Biene und messen dann die Antwort auf den Duft, den wir zeitlich sehr genau geben. Und wenn wir diesen Duft zeitlich sehr genau geben, dann sehen Sie das hier. Wir messen jetzt zwei Dinge. Die rote Spur zeigt Ihnen die Messung des Duftes, jetzt visualisiert als ein Rauch, den wir getrennt davon geben. Und die schwarze Spur, die zeigt Ihnen die Antwort der Rezeptorzellen. Und was Sie sehen, wenn Sie genau hinschauen, Sie sehen, dass die Antwort langsam ansteigt und dann immer stärker wird. Ja, das heißt, diese Rezeptorzellen reagieren auf den Duft und dann wird der Duft stärker. Aber was Sie auch sehen hier vorne, ist hier fangen die Duftmoleküle überhaupt an, da zu sein. Und hier schon, nach 1,1 Millisekunden, fangen die ersten Rezeptorzellen schon an zu antworten. 1,1 Millisekunden ist eine kurze Zeit. Diese Rezeptorzellen sind schnell. Und bei Schnelligkeit können wir zwei Fragen stellen. Die Fragen sind, wie schnell antworten Sie, also wie kurze Zeit, nachdem ein Duft überhaupt beginnt. Und die zweite ist, wie sehr kann das System, das Nervensystem, einer Folge von Duftstimuli folgen? Was ist die Auflösung in der Zeit? Hier sehen Sie ein Beispiel, wo wir mit 20 Hertz, also alle 50 Millisekunden, 20 Mal pro Sekunde einen Duftstimulus geben und Sie sehen in Rot den Duftstimulus und dann sehen Sie in Schwarz die Antwort der Rezeptorzellen. Ja, das heißt, bei 50 Hertz antwortet die Zelle zuverlässig auf jeden Puls. Jetzt kann man sagen, nun ja, so ist das. Aber denken Sie an unsere Augen. Wir gehen ins Kino. Für die unter uns, die noch früher ins nicht-digitale Kino gegangen sind, wir gehen ins Kino und sehen 24 Bilder pro Sekunde. Das ist für uns kontinuierlich. Manchmal flackert es bei 24 Bildern pro Sekunde und deswegen hat man früher im Kino jedes Bild dreimal gezeigt. Da war so eine Flügelscheibe davor und die Bilder wurden dreimal gezeigt. Das heißt, wir haben 72 Mal pro Sekunde einen Lichtblitz gesehen, aber nur 24 Mal pro Sekunde ein verschiedenes Bild. Das heißt, unsere Augen haben bei 72 Hertz, bei 72 Mal pro Sekunde, kein Flackern mehr gesehen. Wir können dieses Flackern vom Licht an aus nicht mehr verfolgen. Und wir haben eine andere Zeitauflösung für das Verfolgen von Bewegung, denn da reichen 24 Bilder pro Sekunde. Und wenn Sie hier hochschauen, diese Lichter, die flackern auch 50 Mal pro Sekunde. Und wir sehen es nicht. Das heißt, wir können mit unseren Augen diese 50 Hertz nicht auflösen. Die Biene kann mit ihrer Nase, also mit ihrer Antenne, die 50 Hertz beim Duft auflösen. Sie kann also schneller riechen, als wir sehen können. Aber Insekten können, oder viele Insekten, sicherlich Bienen und Schmeißfliegen, können auch sehr viel schneller sehen, als wir sehen können. Wenn Sie eine Biene in ein Kino schicken würden, dann würde die Biene, wenn wir sie fragen könnten, sagen, das ist eine interessante Dia-Show. Ein Dia und noch ein Dia und noch ein Dia, aber die lassen so viel Zeit zwischen einem Bild und dem nächsten, das verstehe ich nicht. Hier haben wir dann weitergemessen, 50 Hertz. 83 Hertz, 125 Hertz. Hier sehen Sie ganz klar, dass das ein bisschen verschwimmt, aber trotzdem die Antwort, der Ripple obendrauf noch da ist. Das heißt, bei hohen Geschwindigkeiten bis über 100 Hertz kriegt die Biene noch die Information, dass da der Duftstimulus nicht kontinuierlich ist, sondern flackert. Ja, also sie riechen, da ist ein Duft, das ist auch stark, aber er flackert. Ja, und die Biene fragt sich, warum flackert der? Das haben wir auch in anderen Insekten gemessen. Sie sehen hier eine Heuschrecke, eine Motte, Schaben und Käfer. Und tatsächlich diese Duftverarbeitung bei Insekten ist durchgängig schnell in dem Bereich bis zu 470 Hertz als Extremfall. Üblicherweise an die 100, 150 Hertz. Und Antwortslatenzen, also wie schnell kommt eine Antwort, im Bereich von 1,6 bis 4,6 Millisekunden. Bei uns ist es schwieriger, beim Menschen, weil wir eher anders riechen. Sie müssen sich ja vorstellen, ein Insekt, vor allem ein fliegendes Insekt, fliegt durch die Luft. Die Fühler sind ausgesetzt den Düften und die Geschwindigkeit entsteht ja durch das Hindurchfliegen von Duftwolken. Wenn wir die Zeit aktiv kontrollieren, indem wir einatmen. Ja, das heißt, wir haben ein ganz anderes Verhältnis dazu, was Zeit in unserer Duftwelt bedeutet, weil wir einatmen und ausatmen und dadurch einen Rhythmus aufzwingen, den wir gestalten. Aber trotzdem müssen wir fragen, wenn die Insekten so schnell riechen, welchen Nutzen haben sie daraus? Was können Sie mit so einem schnellen Riechen überhaupt tun? Und dazu hier ein Beispiel, das sind ja zwei Blüten. Wenn Sie sagen mal, das sind zwei verschiedene Blüten, da kommt Duft raus. Und der verteilt sich in der Luft so, wie Sie sich das vorstellen können von Zigarettenrauch. Und die einzelne Blüte, die hat einen Duft, der besteht aus ganz vielen Molekülen. Das heißt, es ist eine Mischung, wenn Sie eine Tasse Kaffee nehmen, das sind über 500 verschiedene Chemikalien, die da drin sind und den Kaffee ausmachen. Und diese Mischung, die nimmt eine Gestalt, eine Duftgestalt an. Es entsteht also ein Duftobjekt. Und dieses Duftobjekt erkennt die Biene. Aber wenn das so ist, dann haben wir ein Problem in unserer Umwelt, wenn wir nämlich sagen, da ist eine zweite Blüte, vielleicht eine andere, und die besteht ja in ihrem Duft auch aus ganz vielen Molekülen. Und die mischen sich jetzt in der Luft. Und jetzt haben wir ein zweites Duftobjekt. Aber vielleicht ja auch ein drittes, nämlich die alle gemischt. Und die Biene muss aber riechen können, ob da jetzt eine Kleeblüte in einem Rapsfeld ist oder ob das vielleicht eine Blüte ist, die sie noch gar nicht kennt, die so riecht wie die beiden zusammen. Für uns ist das manchmal ganz unangenehm, wenn sie in einer Kuhherde stehen und da kommt ein Moskito, also eine Mücke und sticht genau sie und nicht die Kühe, weil das eine Mücke ist, die Menschen lieber mag als Kühe. dann hat diese Mücke den Menschenduft herausgerochen vor dem Hintergrund des Kuhgeruchs. Ist uns nicht so ganz vorstellbar, aber die Mücke kann das. Wie macht sie das? Denn das sind ja Mischdüfte. Und hier denken wir, dass das ein aktives, schnelles Riechen ist. So wie wir auf einer Cocktailparty viele Klänge hören und trotzdem das, was unser Gegenüber sagt, heraushören können über viele Techniken, also Lautstärke, wie hoch ist der Klang und aus welcher Richtung kommt er und korreliert es zu dem, was wir sehen, aber vor allem über zeitliche Synchronität. Ja? Sie können jetzt auch meine Stimme unterscheiden von dem Handy, weil die zeitlich asynchron sind. Ja, sodass Sie da ganz klar trennen können, was ist das eine und was ist das andere. Und das machen die, wenn Sie sich hier dieses Bild anschauen, da müssen Sie genau hinschauen. Was sehen Sie? Sie sehen ein Flackern, weiß, grau, aber tatsächlich, es war gelb und blau. Wir haben aber gelb und blau nicht gesehen. Ich zeige es Ihnen nochmal. Dieses Flackern ist grau und weiß, aber es sind zwei Vierecke, die synchron flackern. Und wir sehen es nicht, weil sie genau synchron flackern. Wenn sie nicht synchron sind, dann sehen sie es so. Und dann sehen sie sofort, da gibt es ja Momente mit blau, Momente mit gelb. Ja. Und das macht die Biene. Und jetzt ist die Frage, wie zeigen wir das denn, dass die Biene das auch in der Duftwelt macht? Ja, behaupten ist ja einfach. Und da nehmen wir wieder die Technik, dass wir Fragen stellen können. Das heißt, wir trainieren die Biene mit diesem Rüsselreflex, den Sie ja schon kennen, und trainieren sie auf einen bestimmten Duft. Hier einen Duft A. Sie kriegt diesen Duft A zu riechen, wir belohnen ihn mit Zuckerwasser und sie streckt einen Rüssel raus und sagt uns, ja, diesen Duft, den kenne ich. Wenn das so ist und sie den gelernt hat, dann müsste sie ja einen Duft, der anders ist, nämlich einen Duft, der eine Mischung ist. Also wir haben sie auf A trainiert und auf AB testen wir sie jetzt. Dann sagt sie ja, AB ist ja, da ist zwar A mit drin, das hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber es ist ja eigentlich eine andere Mischung. Also sie müsste darauf reagieren, aber nicht ganz so gut, wie wenn das nur dieser Duft A ist, den sie ja gelernt hat. Und dann geben wir diese Mischung aber zeitlich versetzt, also asynchron, mit 6 Millisekunden. Wir haben ja gesehen, dass die Bienen sehr schnell riechen können. Das heißt, da kommt der Duft A und dann B, 6 Millisekunden später, oder es kommt B und dann A, 6 Millisekunden später. Und dann schauen wir, wie stark reagiert die Biene auf diese Düfte. Das sehen Sie hier. Die Biene wird trainiert dreimal. Dreimal ist nicht so oft, das heißt, sie hat es ganz gut gelernt, Sie haben es ganz gut gelernt, weil wir das immer mit vielen Bienen gleichzeitig machen. Und dann haben wir hier so eine Lernquote von etwa 60%. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das mit einer Grundschule vergleichen, kommen wir vielleicht auf, manchmal auch im Gymnasium, auf ähnliche Werte. Und dann testen wir diesen Duft AB, also die Mischung. Und wir sehen, die Mischung wird beantwortet, aber ein bisschen weniger, als die Bienen eigentlich schon gelernt haben. Jetzt ein bisschen weniger salopp, 60% heißt, wenn wir 100 Bienen haben, dann haben 60 von diesen 100 Bienen auf den Duft reagiert, mit Rüssel rausstrecken, und 40 nicht. Und wir wissen aus anderen Experimenten, dass das stochastisch ist. Das heißt, dass manche Bienen durchaus einmal nicht antworten, aber das nächste Mal dann doch. Das heißt, die 60% geben uns wirklich ein quantitatives Maß dafür, wie stark das Lernen nach dreimal trainieren ist. Wenn wir 6-mal trainieren, ist der Lernerfolg größer. Was passiert jetzt, wenn wir diesen Duft AB nicht als perfekte, zeitlich perfekte Mischung, sondern als zeitlich versetzte Mischung geben? Und das sehen Sie hier. A und dann 6 Millisekunden B, da ist die Antwort besser sogar, als Sie vorher gelernt haben. Das heißt, Sie riechen aus dieser Mischung jetzt heraus, dass da ja nicht nur eine Mischung AB ist, sondern dass da wirklich A als eigenes Objekt mit drin ist. Und am faszinierendsten, wenn Sie B geben und dann A, dann antworten Sie auch, als ob Sie A riechen würden. Obwohl A alleine zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie antworten, noch gar nicht da ist. Was bedeutet, dass das Gehirn herausrechnet, ach, ich rieche jetzt A, B, ich habe vorhin B gerochen, das heißt, es muss auch A da sein. Das Gehirn macht auch die Subtraktion. Wir können noch feiner reinschauen und jetzt sehen, was passiert denn im Gehirn. Und das ist jetzt eine andere Grafik, wie ich Ihnen multidimensionale Repräsentationen von Informationen im Gehirn darstelle, projiziert auf zwei Dimensionen. Hier ist die Aktivität im Gehirn über die Glomeruli, das ist in der Biene, da kommt ein Duft, da ist die Antwort vom Duft, der Duft hält an und dann geht die Antwort zurück. Wir messen mit 20 Hertz, also alle 50 Millisekunden machen wir ein Bild. Wenn wir diesen Duft hier geben, kommt der A, und wenn wir den Duft B geben, der geht in diese Richtung, gibt eine Antwort, der Duft B hört auf, geht wieder zurück. Und wenn wir eine Mischung geben, A, B, dann geht es hier hoch, da ist die Antwort hört auf, der Duft geht wieder zurück. So weit, so gut, wir haben einen Duft A, wir haben einen Duft B, wir haben eine Mischung, die liegt dazwischen. Jetzt geben wir erst A mit 6 Millisekunden und dann B oder erst B mit 6 Millisekunden Verzögerung, dann A. Was passiert jetzt? A, dann B, die Mischung. Oder B, dann die Antwort und die Mischung. Und wenn Sie hier genau hinschauen, dann sehen Sie zwei faszinierende Beobachtungen. Erstens, die Mischung, bei der A zuerst kam. 6 Millisekunden lang war A da, aber wir haben hier 250 Millisekunden lang im Gehirn die Antwort auf A. Das Gehirn macht wie in Slow Motion, wie so im Fußball, wenn Sie sehen, was passiert da ganz langsam mit diesem Ball, der langsam ins Tor geht und doch daneben. So verlangsamt das Gehirn diesen sensorischen Eingang, möglicherweise um herauszurechnen, dass da wirklich die Komponente A ist. Das Zweite, was Sie sehen, dass hier bei der Duftmischung erst B und dann A, dieser Duft ging nicht direkt zu B, sondern der war irgendwo dazwischen. Das heißt, dass diese Fähigkeit, diese Sachen herauszurechnen, nicht für jeden Duft gleich gut ist. Bei manchen Düften ist diese Verlangsamung der sensorischen Eingänge sehr stark und bei anderen weniger stark. Und das können wir auch im Verhalten bestätigen, wenn wir diesen Versuch machen mit dem Rüssel rausstrecken. Bei manchen Düften riechen die Bienen diese Duftobjekte phänomenal gut raus und bei anderen Mischungen kriegen sie das gar nicht so richtig auseinander. Wenn Ihnen das jetzt alles ein bisschen fremd vorkommt, dann gebe ich Ihnen noch ein letztes Beispiel zu dieser zeitlichen Synchronität. Viele von Ihnen kennen dieses Bild und erkennen auch den Hund da drin. Das habe ich Ihnen jetzt verraten. Für die von Ihnen, die den Hund nicht sehen, zeige ich Ihnen jetzt die Synchronität, die dahinter steckt. Unser Gehirn bindet Dinge, die synchron zueinander sich bewegen und dadurch ein Objekt darstellen. Und das kennen wir aus dem visuellen System und das passiert auch im olfaktorischen System bei der Biene. Die einen Düfte bewegen sich, fluktuieren homogen zueinander, die anderen fluktuieren homogen für sich selber und das Gehirn trennt diese beiden fluktuierenden Ströme. Das heißt, Bienen riechen im Millisekundenbereich, sie können damit Duftmischungen analysieren. Was passiert, wenn der Duft ganz, ganz schwach ist? Dazu haben wir jetzt Zellen, einzelne Zellen gemessen. Das sind Arbeiten von Paul Ziska, der hier auch sitzt. Und er hat sich gefragt, wie schnell ist eine Antwort? Aber der Hintergrund ist der, was ich Ihnen alles erzählt habe, ging ja über das gesamte Gehirn. Wenn wir das dann runterbrechen auf einzelne Zellen, dann ist ja die allererste Information immer noch die auf den Antennen, auf den Fühlern, wo die einzelne Sinneszelle antworten muss. Das heißt, er ist reingegangen und hat in den Sinnen, also in den einzelnen Haaren auf der Antenne, die einzelnen Duftrezeptoren gemessen. Und die sehen dann so aus wie Spikes hier, weil die Nervenzellen aus der Antenne die Information an das Gehirn schicken über Spikes, also über Aktionspotenziale. Ja, das heißt, diese Antwortstärke wird umgewandelt in eine Folge von einzelnen Spikes und wenn man das an einen Lautsprecher anschließt, dann hört man auch und das ist dann dieses ist die Antwort, wenn der Duft kommt. Mit dieser Technik konnten wir bestätigen, ja, die Antworten kommen schnell. Die erste Antwort ist schon nach 3 Millisekunden da. Und zwar hier bei einer hohen Konzentration vom Duft. Wenn der Duft ein bisschen weniger stark konzentriert ist, also hier 10 hoch minus 3, also das ist jetzt 100-fach verdünnt, 1000-fach verdünnt, 10.000-fach verdünnt, dann sehen Sie, das ist hier logarithmisch aufgetragen, dass die Antwort auch ein bisschen später kommt. Sie sehen auch, dass hier bei minus 5 und minus 6 die Antwort noch ein bisschen später, und das ist dann der erste Spike in Luft. Sie wundern sich, warum ist denn bei Luft da auch ein Spike? Naja, weil die Zelle, die ist auch ohne einen Duft immer im Hintergrund ein bisschen aktiv. Diese Nervenzellen haben halt eine Hintergrundaktivität, und das hat gute Gründe in der Informationsverarbeitung. Wenn Sie schauen, wie stark sind die Antworten, wie zuverlässig sind sie in der Zeit, das heißt, Sie messen zwei Zellen gleichzeitig und schauen, wie genau in der Zeit kommt denn das erste Aktionspotenzial in der einen Zelle und in der anderen Zelle, dann sehen Sie, dass diese Zuverlässigkeit in der Zeit auch bei hohen Konzentrationen größer ist als bei ganz niedrigen Konzentrationen und dass sie bei den hohen Konzentrationen im Bereich von einer Millisekunde ist. Das heißt, die Spikes von der einen Zelle, der erste Spike von der einen Zelle und der erste Spike von der anderen Zelle, die kommen fast genau gleichzeitig an. Und wenn Sie jetzt schauen, wie viele Aktionspotenziale da rauskommen. Also das, was ich Ihnen gerade so beschrieben habe mit, ja, da steckt man die Elektrode rein und das und dann kommt der Duft. Wie groß ist dieses? Da sehen Sie, na, das ist ganz schön kräftig, hier kommt es. Und hier bei 10 hoch minus 5 ist es schon gleich wie beim anderen. Aber wenn Sie jetzt diese drei Bilder miteinander vergleichen, dann ist es faszinierend. Hier haben wir einen Bereich starker Verdünnung, 10 hoch minus 5, 10 hoch minus 6, das können wir schon von der Luft gar nicht mehr unterscheiden. Das heißt, das ist ein Bereich, wo der Duft ganz schwach ist und wir gar nicht mehr messen können, dass mehr Aktionspotenziale da sind. Die Potenziale verändern sich gar nicht in der Zahl, aber sie verändern sich in der Zeit. Sie verändern sich in der Zeit und kommen zu einem anderen Zeitpunkt. Und was bedeutet das fürs Gehirn? Wie misst das Gehirn das? Das will ich Ihnen wieder mal akustisch auch geben, also zeigen, also hören lassen. Wir nehmen hier ein Beispiel, dreimal ein Duft. Also ein Duft wird dreimal gegeben, die Antwort. Sie hören dreimal die Antwort. Jetzt gehen wir mit der Konzentration ein bisschen runter. Sie hören immer noch drei Antworten, denke ich, die meisten von Ihnen. Wir gehen mit der Konzentration wieder ein bisschen runter. Jetzt wissen wir gar nicht mehr, wann der Duft eigentlich kam. Normalerweise, wenn wir das publizieren, dann machen wir hier unten drunter einen Balken. Und dann sagen wir, da wo der Balken ist, da kam der Stimulus. Und dann sehen wir sofort, ja, zum Balken passt ja dieses Aktionspotenzial. Aber wenn das Tier durch die Luft fliegt, da fliegt nicht ein Balken mit. Ja, das Tier muss ja diesen Duft erkennen, ohne zu wissen, wann er kommt. Und das ist die Aufgabe. Und das heißt, das Tier müsste hier eigentlich wissen, welche von diesen Aktionspotenzialen, von denen ja manche spontan sind und vielleicht eines nicht spontan ist oder zwei oder drei, welches ist das nicht spontane? Ja, und je weiter wir runtergehen mit der Konzentration, desto schwieriger wird das. Da hat das Gehirn einen Trick. Den einen Trick, den haben Sie schon gehört. Wir haben bei der Biene, hatte ich Ihnen erzählt, 60.000 Rezeptorzellen auf der Antenne. Aber wir haben 160 Glomeruli. Das heißt, dass im Mittel pro Glomerulus 400 Rezeptorzellen alle die gleiche Information, also Information über die gleichen Chemikalien, ins Gehirn schicken. Dadurch kann das Gehirn vergleichen über die Rezeptorzellen, und das ist so ähnlich wie hier. Und hier habe ich jetzt mal 5 Zellen und nochmal 5 Zellen für den einen und den anderen Duft. Und wir geben jetzt den Duft A und dann den Duft B, den Duft A und den Duft B, und die sind beide stark konzentriert. Jetzt müssen Sie Ihre musikalischen Ohren herausholen. Sie hören zwischendurch so ein Pick, 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 das ist die Spontanaktivität, und dann hören Sie ganz klar die Antwort. Aber das ist auch eine hohe Konzentration. Wir gehen in der Konzentration ein bisschen runter. Sie hören wieder, der Duft kommt, aber der Duft ist immer noch sehr stark konzentriert. Und man hört auch, weil es ja verschiedene Rezeptorzellen sind, die ich jetzt, um sie akustisch zu charakterisieren, auch auf verschiedene Noten versetzt habe. Und jetzt gehen wir in der Konzentration ganz weit runter. Aber man hört, dass da viermal etwas passiert ist. Mit dem sehr feinen Gehör hat man auch gehört, was das jeweils war. Das Gegenstück dazu ist das hier. Nein, das ist das. Hier haben Sie wieder viermal gehört. Viermal gab es etwas und das ist die reine Spontanaktivität. Also das Tier, was nichts riecht, das haben Sie jetzt am Schluss gehört. Das Tier, was einen ganz, ganz schwachen Duft riecht, das haben Sie kurz davor gehört. Das Spannende hierbei ist, dass wir hier genau gleich viele Aktionspotenziale haben wie hier in der Spontanaktivität. Das heißt, ohne mehr Aktivität kann das Tier nur durch das Verschieben in der Zeit ein Muster bilden. Und dieses Verschieben in der Zeit, und ich gebe Ihnen jetzt hintereinander weg diese vier Klänge nochmal, damit Sie wirklich mit Ihren Ohren verfolgen können, die hohe Konzentration, niedriger, noch niedriger, aber ein paar Aktionspotenziale mehr und dann die reine Spontanaktivität. Und jetzt die reine Spontanaktivität. Und da merken Sie auch bei der reinen Spontanaktivität, mit ein bisschen Fantasie möchte man manchmal auch etwas hineindenken. Ja, und das sind solche Phantomgerüche, die wir auch immer wieder manchmal haben, dass wir denken, oh, ich habe da was gerochen und vielleicht war da gar nichts. Und so können wir die Sensillen beiden Fliegen untersuchen. Jetzt wiederholt, das ist praktisch eine Zusammenfassung, also von den vielen Rezeptorzellen, die wir auf der Antenne haben, die werden im Gehirn kombiniert zu einzelnen Glomeruli, hier Projektionsneuronen, und diese Glomeruli werten aus, nicht nur wie viele Aktionspotenziale ankommen, sondern vor allem auch, wann sie in der Zeit kommen. Ich mache eine Zusammenfassung. Verschiedene Düfte werden im Gehirn durch verschiedene Muster verarbeitet. Das habe ich Ihnen auf verschiedene Weisen gezeigt. Bienen und andere Insekten riechen schnell und nutzen das, um bei Mischungen die Komponenten, und zwar die Komponenten, die selber auch Mischungen sind, herausriechen zu können. Und bei niedrigen Konzentrationen nutzt das Gehirn Synchronität. Und jetzt muss ich Sie fragen, was haben Sie da eigentlich gerochen? Ja. Viele, ich hoffe alle, haben jetzt schon diese Düfte getestet. Ich würde mich freuen, wenn Sie die ausgefüllten Zettel auf dem Platz liegen lassen, denn ich will die auch vielleicht nutzen. Sie sind ja anonym, Sie schreiben nicht darauf, wer Sie sind. Wenn Sie draufschreiben wollen, ein bisschen zu sich selber, wie alt Sie sind, ob Sie ein Mann sind oder eine Frau sind, das wird uns helfen, um die Daten besser auszuwerten. Ich erzähle Ihnen aber, was das für Düfte sind und warum ich diese vier Düfte ausgewählt habe. Duft A. Ich frage erst mal kurz, was haben Sie gerochen bei Duft A? Das waren zu viele Stimmen, die habe ich jetzt nicht auseinandergehört. Nichts. Schimmel. Moder. Moder und Schimmel. Sehr spannend. Es ist Moder, es ist Schimmel. Es ist Geosmin. Die Substanz ist Geosmin. Es ist eine Substanz, für die viele Menschen sehr empfindlich sind und viele andere Menschen können sie gar nicht riechen. Ja, also können sie nicht riechen im Sinne, dass sie sie nicht wahrnehmen können. Da haben wir eine große Variabilität in der Bevölkerung, wird hergestellt von Schimmelpilzen im Waldboden, ist ein typischer Geruch, ist auch eine Komponente von dem Geruch, der bei Regen frei wird. Wenn Sie so diesen typischen Regenduft von einem Sommerregen, da ist das mit drin, ist nicht die einzige Komponente da drin. Das ist sehr wenig, was ich da reingemacht habe. 0,1 Mikroliter. B, was haben Sie bei B gerochen? Kaugummi, Lakritz, Minze, Nelkenduft. Nelkenduft müssen Sie sich merken. Kaugummi, Kümmel, hat jemand gesagt, ist das richtig? Gewürz. Also, wir haben viele verschiedene Varianten gehört. Die Lösung, es ist R-Carvon. R-Carvon ist die Hauptkomponente in der Rossminze. Rossminze ist das, was im Kaugummi Spearmint ist. Es gibt Rossminze und es gibt Pfefferminze. Die Pfefferminze hat als Substanz Menthol, die Rossminze hat als Substanz R-Carvon. Ist also eine andere Substanz, Rossminze von der Pfefferminze. Das ist hier die chemische Formel, die Sie hier sehen. Da ist sehr viel mehr drin. Unsere Riechschwelle ist typischerweise niedriger für R-Carvon. Ups, jetzt habe ich Ihnen schon die Lösung hingezeigt. Was war der nächste Duft? Jemand sagt Banane. Jetzt habe ich leider schon was gezeigt, aber... Essigsäure, also verschiedene Sachen. Es ist tatsächlich Isoamylacetat, also wieder nicht eine Mischung. Alle vier Düfte sind reine chemische Substanzen. Isoamylacetat ist nicht die Hauptkomponente in der Banane, aber von den Chemikalien, die in der Banane flüchtig sind, ist es die erste, die nach Banane riecht, als Einzelsubstanz. Und leider ist es so, dass dann in der Industrie manchmal Isoamylacetat verwendet wird als so ein billiges Surrogat für Banane. Ja, also manchmal kriege ich auch Antworten, das ist so ein Bananenkaugummi oder ein Bananenjoghurt, ein schlechter Bananenjoghurt wird mit Isoamylacetat statt mit Banane parfümiert und dann riecht es so ein bisschen nach Banane. Isoamylacetat kommt aber nicht nur in der Banane vor. Isoamylacetat ist auch, und jetzt müssen die Imker natürlich sofort Bescheid wissen unter Ihnen, Isoamylacetat ist auch die Hauptkomponente, nicht die einzige, aber wiederum die Hauptkomponente im Alarmpheromon. Alarmpheromon der Bienen enthält Isoamylacetat und das bedeutet, wozu benutzen die Bienen dieses Alarmpheromon? Sie stechen, sagen wir mal, sie werden gestochen von einer Biene, die Biene sticht und macht gleich eine Wolke Isoamylacetat. Und diese Wolke Alarmpheromon bewirkt, dass bei den nächsten Bienen die Hemmschwelle zum Stechen sinkt und die Bienen hinterherkommen und sie auch stechen wollen. Das heißt, erste Regel, wenn Sie gestochen werden, gehen Sie weg von der Stelle, wo Sie gestochen wurden, damit die Duftwolke da bleibt und Sie sind dann woanders und dann können die Bienen da hingehen. Die zweite Regel, wenn Sie eine Banane essen, gehen Sie nicht zum Bienenstock. Denn in der Banane ist sehr viel Isoamylacetat und die Wirkung der Banane auf die Bienen könnte eine sein, die Ihnen nicht gefällt. Sie werden nicht die Banane stechen, aber Sie werden sie stechen. Denn... es ist ja nicht nur das Alarmpheromon, was das auslöst, sondern auch die Wärme und das sich bewegende Säugetier, auf das die Biene reagiert. Aber wir haben noch einen Duft, D. Was haben Sie bei D gerochen? Fast nichts. Fast nichts, ja, das ist ein Duft, der typischerweise weniger stark gerochen wird. Lösungsmittel. Nochmal? Nach einer Wiese, Kümmel, es ist S-Plus-Carvon. S-Plus-Carvon, das ist die Strukturformel und ist der Hauptbestandteil im Kümmelöl. Wenn Sie Kümmel als Samen haben, dann ist es meistens nicht so stark, aber wenn Sie Kümmelöl nehmen, riechen Sie sofort dieses Carvon. Wenn Sie es einmal kennen, erkennen Sie es wieder. Warum habe ich jetzt diese Düfte ausgewählt? Isoamylacetat wegen der Bienen ist klar. Aber ich habe Ihnen S-Plus-Carvon und R-Carvon gegeben. Die sind chemisch fast identisch. Es ist die gleiche Summenformel, es ist die gleiche Formel für das Molekül. Der Unterschied ist zwischen den beiden allein, dass es Enantiomere sind. Das heißt, das eine Molekül ist das Spiegelbild von dem anderen Molekül, so wie die rechte und die linke Hand. Wenn Sie jetzt einen Handschuh nehmen für die rechte Hand, der passt nicht auf die linke Hand. Obwohl, wenn Sie eine Hand anschauen, würden Sie sagen, das ist eine Hand, das ist auch eine Hand. Man erkennt sie sofort als Hände. Aber es gibt halt die rechte und die linke Hand, das Spiegelbild. Und wir riechen diese beiden Moleküle als ganz klar unterschiedliche Düfte. Das eine als Kümmelöl, das andere als Pergament, als Rosminze. Und wir können daraus schließen, dass es mindestens einen Rezeptor in unserer Nase gibt, der auf diese Spiegelbilder unterschiedlich reagiert. Ja, und das führt auch zu einer der Haupthypothesen, wie Duftrezeptoren auf Duftmoleküle reagieren. Da stellt man sich etwas vor, was so ähnlich wie ein Handschuh ist. Also das Duftmolekül muss in den Rezeptor hineinpassen. Ja, und eine rechte Hand würde in einen Rezeptor, der für die linke Hand ist, nicht reinpassen. Und aus diesen beiden Düften können Sie schließen, dass es mindestens einen Rezeptor gibt, der genau diese Form erkennt. Sie können nicht daraus schließen, dass das grundsätzlich die Art und Weise ist, wie Rezeptoren auf Düfte reagieren. Dazu brauchen wir feinere Studien. Aber generell die Form eines Moleküls und nicht nur die chemische Beschaffenheit ist wichtig für das, was wir riechen. Wir hatten zwischendurch diese Frage, wie viele Düfte können wir riechen? Aber tatsächlich, und ich brauche noch 4 Minuten, dann bin ich fertig. Tatsächlich ist es so, wir riechen, diese Frage ist eine schlecht gestellte Frage, denn es sind 3 Fragen. Ja? Wie viele Chemikalien gibt es, die einen Geruch haben? Wie viele Düfte können wir unterscheiden, wenn wir sie direkt nebeneinander nehmen? Und wie viele Düfte kennen wir beim Namen? Beim Namen, das heißt, dass wir sie benennen können. Aber tatsächlich ist es so, Düfte haben keinen Namen. Wenn Sie mir einen Namen für irgendeinen Duft nennen können, würde mich das sehr interessieren. Aber in unserer Sprache haben wir keine Namen für Düfte. Es gibt aber Sprachen, die haben Namen für Düfte. Aber jetzt muss ich noch mal kurz auf diesen Begriff Namen gehen. Wenn wir Farben nehmen, wir haben viele, viele Farben und Farben haben abstrakte Namen. Es gibt Gelb, es gibt Rot, es gibt Blau, es gibt Lila. Andererseits, obwohl wir viele, viele Farben haben, diese Farben haben keine Bedeutung für das Objekt. Also wir sehen Gelb, wir wissen nicht, ob das Zitronengelb ist, Bananengelb ist, also ob das Objekt, was diese Farbe hat. Ja, ich nehme Ihnen bei diesem Bild das Bild weg und gebe Ihnen die 4 Farben. Sie wissen nicht, welche Frucht das jetzt war. Beim Duft ist das anders. Ja, und wenn Sie ein Sommelier sind oder geübt haben, Weine wiederzuerkennen, dann haben Sie trainiert, Düfte bei Namen zu nennen. Aber wenn Sie nochmal nachdenken, was sind das für Namen, dann sind das alles Dinge. Orange oder Pfefferminze oder Himbeere oder Heidelbeere oder Brombeere. Das heißt, Sie verwenden Objekte, weil wir die Düfte dazu verwenden, um Gegenstände zu identifizieren. Und das können wir dann wiederum nutzen, um den Düften Beschreibungen zu geben. Jetzt gibt es ein Volk in Malaysia, das ist hier, das sind etwa 2000 Menschen, das sind die Semak Beri, das sind Sammler und Jäger. Und die haben eine Sprache, die ist sehr ähnlich wie die Sprache der Semelai, das ist ein anderes Volk, direkt nebenan, gleiche Sprachfamilie, das sind immerhin 9000 Menschen. Die sind aber nicht mehr Sammler und Jäger, das sind hier Menschen, die auch Landwirtschaft betreiben und eine ganz andere Lebensform haben. Und da gab es eine Gruppe von Menschen, die haben untersucht, wie ist das eigentlich mit den Namen bei Düften? Weil bekannt ist, dass bei den Semak Beri es tatsächlich Namen für Düfte gibt. Die haben Wörter für Düfte, die nicht Objekte sind. Das heißt, sie können Düfte beschreiben mit Wörtern, so wie wir Farben beschreiben mit Wörtern und sagen, das ist gelb und das ist rot. Und was diese Forscher hier gemacht haben, die haben dann gefragt, ob sie auch über Düfte besser reden können. Das heißt, ob sie so wie wir sagen, dieser Pullover ist grün oder der Pullover ist rot, auch sagen können, das riecht so und so und das riecht so und so. Und diese Beschreibung mit den Namen für die Düfte ist konsistent in der Gruppe, sodass sie sich gegenseitig auch verstehen. Und wenn Sie hier schauen auf die Antworten, das ist jetzt der Vergleich von den Semelai mit den Semak Beri. Und hier, das sind die abstrakten Wörter für Farben. Dann sehen Sie, bei beiden Völkern sind die meisten Farben immerhin mehr als 3/4, werden mit abstrakten Wörtern beschrieben und werden gut erkannt, während bei den Düften nur die Semak Beri abstrakte Wörter verwenden, während die Semelai zum größten Teil, also mehr als die Hälfte, Wörter verwenden, die Gegenständen entsprechen. Aber vor allem, dass die meisten Bezeichnungen für diese Wörter gar nicht geeignet sind, um untereinander zu kommunizieren. Das heißt, mit dem Verlust der Wörter für die Düfte haben die Sebelei auch die Fähigkeit verloren, konsistent innerhalb der Gruppe über diese Düfte zu reden. Für uns ist das fremd, denn in unserer Sprache haben wir keine Düfte. Und somit will ich jetzt das beenden. Ich habe Ihnen die Zusammenfassung schon gegeben, verschiedene Muster für die Düfte, niedrige Konzentration über die Synchronität und am Schluss habe ich Ihnen ein Beispiel gegeben, wo auch in der Sprache klar wird, wir verwenden Düfte, um Objekte wiederzuerkennen, um Erinnerungen hervorzurufen, aber nicht um Dinge direkt zu beschreiben. Ich will mich bei vielen Menschen bedanken über die Jahre, die an dieser Forschung mitgemacht haben. Ich habe sicher ein paar Namen vergessen und ich will mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir haben noch Zeit für Fragen, denke ich. Und während der Fragen, hatte Herr Schink schon erwähnt, wird weiterhin aufgenommen und lassen sich davon nicht irritieren. Die Fragen werden nicht aufgenommen. Das heißt, was Sie fragen, was ich antworte, bleibt dann außerhalb. Aber der SWR braucht diese Bilder, um in dem Vortrag Zwischenstücke einzuschieben.